Der erste Programmpunkt dreht sich um das Weltsozialforum, was ja vom 13. bis 17. März diesen Jahres in Salvador stattgefunden hat. Thomas und ich waren zusammen mit vielen anderen dort beim Weltsozialforum und wollen euch ein paar Eindrücke wiedergeben. Und eben, wir haben versucht, den Fokus Aufbruch sozialer Bewegungen in Lateinamerika ist natürlich zum jetzigen politischen Zeitpunkt, ist es nicht so ganz einfach, viele positive Bilder mitzubringen, aber ich war insgesamt 4 Wochen in Brasilien unterwegs und hatte schon das Gefühl, dass es einzelne Lichtblicke gibt und versuchte es so ein bisschen einzufangen. Warum hat man das Ganze nach Salvador verlegt? Salvador ist eine Stadt mit überwiegend afro-brasilianischer Bevölkerung, die einfach auf eine Geschichte des Widerstands zurückblickt. Und ich fand es spannend, eben in Salvador sozusagen zu beginnen mit Brasilien und dort auch wirklich so eine Aufbruchsstimmung zu erleben. Als dieses Weltsozialforum dann startete, die Auftaktdemo war wirklich eine mit viel Energie und also Aktivisten aus aller Welt waren da. Es war nicht die Mehrzahl, das war schon überwiegend ein brasilianisches Forum, aber es war einfach zu dem Zeitpunkt noch eine gute Stimmung da. Ein Grund, warum das Forum in Salvador stattgefunden hat, war, dass es dieses Jahr, wie man sich vorstellen kann, von der Bundesregierung so gut wie kein Geld für so ein Vorhaben gab und aber auch in Salvador eine PT noch an der Regierung ist oder mitbeteiligt ist an der Regierung und von daher da ein finanzieller Zuschuss immerhin da war. Daneben hat die Uni das Ganze unterstützt, die Stadt Salvador und ganz wichtig von Deutschland eben auch Brot für die Welt hat da sehr viel Geld reingeschossen. Andere Gruppierungen auch. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung war da. Da findet man auch einen spannenden Nachbereitungsblock auf deren Seite, wer sich da noch weiter was nachlesen möchte. Eine Auseinandersetzung im Vorfeld war, es ist Wahljahr in Brasilien und natürlich ist so ein Weltsozialforum, wo viele Aktivisten mit vielen politischen Themen reindrängen, auch eine Plattform, auf der versucht wird, Wahlkampf zu machen. Und die Organisatoren haben aber bewusst versucht, dies zu trennen. Also es war dann klar, irgendwann eben Lula kommt auch nach Salvador. Und es war aber klar, er wird nicht innerhalb des Sozialforums sprechen, sondern außerhalb im Fußballstadion. Gab es dann einen Abend, wo er aufgetreten ist. Insgesamt war das ein riesengroßes Programm. Austausch von Aktivistinnen stand im Vordergrund, weniger sozusagen eine gemeinsame internationale Agenda zu schaffen. Das ist eine Überforderung auf jeden Fall für dieses Format. Aber der Austausch fand statt in Seminaren, Plenar, Exkursionen haben stattgefunden. Es gab eine Unmenge an aktivistischen Kulturangeboten. Zum Beispiel habe ich eine Ausstellung über Mariana entdeckt, über diesen Skandal da, Dammbruch im Rio Doce. Es gab Verkaufsstände von solidarischer Ökonomie, es gab Demonstrationen, also es war wirklich ein sehr umfassendes Programm in dieser Woche. Eins weiter. Genau, da seht ihr nochmal, also MST war mit Ständen vertreten, die sitzen jetzt gar nicht hier, habe ich gedacht, ich zeige Ihnen ein paar Bilder, dass Sie auch auf dem Weltsozialforum waren.
Also Weltsozial, nicht Brasilianer.
Nein, es ist ein Weltsozialforum, aber es war ein thematisches Weltsozialforum und es ist tatsächlich so ein bisschen eine Gratwanderung gewesen. Das Programm fand überwiegend auf Portugiesisch statt und jemand, der also kein Portugiesisch konnte, der hatte Schwierigkeiten, glaube ich, sich da inhaltlich einzuklinken. Also der musste im Grunde gucken, wie er sich eine Übersetzung organisiert für die allermeisten Angebote. Ja. Gut, eins weiter bitte. Die Teilnehmerinnen, also das ist ein Foto von dieser Auftaktdemo, wo habe ich schon beschrieben, also die Energie noch sehr positiv war. Und eben, es war im Vorfeld so ein bisschen die Frage, sowas wie Weltsozialforum, ist das überhaupt noch angesagt heutzutage? Viele, die schon lange dabei sind, haben sich an die Anfänge in Porto Alegre erinnert, wo das wirklich auch so ein neuer Hoffnungsschimmer war. Man macht jetzt Weltsozialforum, man setzt einen richtigen Gegenpol zu den großen Gipfeln der Macht sozusagen, macht also da die Gegengruppe auf. Und über die Jahre ist aber diese Bewegung um das Weltsozialforum immer weiter geschrumpft von der Teilnehmerzahl, auch von der Aufmerksamkeit in der Presse, von dem, was sozusagen dann in die allgemeine Öffentlichkeit weitergegeben wurde, ist einfach rückläufig, muss man sagen. Und ich habe an dem ersten Morgen eine Podiumsdiskussion mit dem Chico Whittaker, einem der Gründer dieser Sozialforum Sozialmundialbewegungen weltweit, angehört. Der war also sehr, ich fand, negativ in seiner Analyse, was das sozusagen, wie das sich über die Jahre entwickelt hat. Und man hat sich dann aber darauf geeinigt, es waren auch junge Aktivisten auf dem Podium, dass eben dieser internationale Austausch unter Aktivisten und dieses auf einmal sehen, okay, ich bin nicht allein mit meinem Thema, ich bin nicht allein mit meinem Kampf, dass das auch eine Berechtigung hat, ohne dass man sozusagen den großen politischen Gesamtgegenentwurf schafft auf internationaler Ebene. Eins weiter. Das Forum hatte insgesamt 80.000 Teilnehmerinnen. Das sind die offiziellen Zahlen des Forums selbst, also Anmeldezahlen auch. 6.000 ausländische Teilnehmerinnen aus insgesamt 120 Ländern waren dabei. Also es gab, ich habe Frauen aus der Westsahara gesehen, Marokko war dabei. Es waren also wirklich ein breites Spektrum, aber das waren immer sehr kleine Gruppen, muss man dazu sagen. Keine riesen, ich glaube, Deutschland war insgesamt relativ gut vertreten, vielleicht auch durch die den großen Finanzierungszuschuss von Brot für die Welt. Dann gab es 2.100 Aktivitäten insgesamt, habe ich schon erläutert. Und auf diesem gesamten Gelände der Uni dort fand eben eine dezentrale Verpflegung statt. Ich habe auch immer so ein bisschen geguckt, wir machen ja den runden Tisch mit nur 120 Teilnehmern, aber das ist für uns auch immer ein Kraftakt, einmal im Jahr. Und wie die sich das so quasi brasilianisch organisiert, ja. Also die Leute sind gekommen eben mit ihren vorbereiteten Essensportionen und haben das da so an verschiedenen Stellen über das Gelände verkauft. Ich fand das sehr sympathisch und es ging alles irgendwie sehr ruhig und sehr gelassen seinen Gang. Und es gab viele Helfer, die man fragen konnte, weil das Programm, muss man sagen, ist, glaube ich, 2 Tage vorher online gestellt worden und viele waren sehr nervös, wie weiß ich denn jetzt, wo ich was finde und so. Also man muss eine gewisse Gelassenheit mitbringen, wenn man auf so eine Großveranstaltung geht, und vor Ort regelt sich aber das meiste und man muss eine Flexibilität auch mitbringen natürlich, aber ja, ist auf jeden Fall eine spannende Gelegenheit, so einfach mal auch mitzukriegen, eben es gibt über die Grenzen Brasiliens hinweg, was wir ja manchmal nicht so im Blick haben, manche Kämpfe, die eben in anderen Ländern ganz ähnlich geführt werden und wo es durchaus auch sinnvoll ist, sich mal drüber auszutauschen, was man da voneinander profitieren kann. An der Öffnungsdemo waren 60.000 Teilnehmerinnen beteiligt. Dann gehen wir weiter. Es gab insgesamt 19 Themenstränge. Dieses Vorbereitungskomitee, ich glaube, die haben seit einem Dreivierteljahr oder so getagt und haben dann eben gesammelt aus aller Welt, wer will was anbieten. Also Thomas Verteuer hat ein Angebot von hier aus gestemmt zur Bioökonomie, dann Referenten in Brasilien gesucht und das auf dem Weltsozialforum eben angeboten. Und das meiste aber, habe ich schon gesagt, kam aus den sozialen Bewegungen in Brasilien selbst. Wenn du eins weitergehst, habe ich so ein bisschen die Themen, also nicht alle, aber einige aufgeführt. Ganz die allermeisten Themen haben sich um die Ethnien in Brasilien gedreht und um deren Kampf um Landzugang und Territorium. Dann gab es sehr viele Veranstaltungen zu Entwicklungsfragen, zu sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Die Menschenrechtsthematik war an einigen Stellen sozusagen Kern. Feminismus und Frauenkämpfe waren sehr stark vertreten. Widerstandskulturen, das geht dann so in den eben Capoeira und Kunstformen und Ausdruck. Ich war zum Beispiel bei schwarzen Hip-Hopern irgendwie einmal kurz in deren Veranstaltung drin. Bildung und Wissenschaft für die Emanzipation und Souveränität der Völker. Das ist so ein vielleicht nicht ganz geglückte Übersetzung, aber man kann, also es ist einfach die Wissenschaftsseite, die ja momentan in Brasilien einfach auch viel Gegenwind erfährt und auch in progressiveren Teilen sowohl mit Mittelkürzungen einfach ausgeblutet wird, als auch zum Teil, wir haben es ja ganz am ersten Abend gehört, werden Leute von der Uni verhaftet, mal eben, weil sie bestimmte Meinungen äußern. Also auch da nimmt der Druck zu. Und die Arbeitswelt war auch noch ein Thema, also zwischen Sklavenarbeit und eben die Kut war vertreten mit einem ganz großen Zelt und hat da, war auch eine der wenigen, wo ich wahrgenommen habe, dass es eine simultane Übersetzung gibt ins Englische dann, glaube ich, dort. Okay, eins weiter.
Also Rassismus speziell gar nicht.
Was doch? Habe ich nicht aufgeführt. Ist vielleicht eingeklinkt bei einem der oben genannten, aber es ganz klar, weil es in Salvador war, ist auf jeden Fall diese ganze afro-brasilianische und gegen Rassismus kämpfende Bewegung.
Eben, hätte ja ein, gepasst, also die städtischen.
Genau.
Aber der Liste ganz
ja, okay. Ich, wie gesagt, ich habe was rausgepickt, ich habe versucht, es zu bündeln. Stark vertreten waren junge Akteure auf dem Weltsozialfonds. Es gab außerhalb von Salvador ein separates Jugendcamp mit 2000 Teilnehmerinnen, die also ein eigenes Programm mitgenommen haben. Und ich finde es sehr spannend, weil ich mich auch auf der Reise mit Leuten unterhalten habe, wie findet eigentlich politische Bildung statt in Brasilien? Und eine Antwort war also entweder über die Familie, wenn es da Bezüge gibt, oder über kirchliche oder Gruppierungen, die sozusagen politisch sensibilisiert sind und da eine entsprechende Arbeit machen, oder natürlich, wenn man den Bezug hat, über soziale Bewegungen jeweils, die einfach auch denen bewusst ist sozusagen, dass eine Schulbildung, je nachdem, das nicht hergibt, ne, und dass das einfach woanders passieren muss. Fand ich interessant. Gut, also von daher hatte das auch viel Energie und Dynamik, das Ganze, denn eben zum Beispiel an der Eröffnungsdemo waren die auch wahrzunehmen, die Jugendlichen. Ein zweiter. Dann Afro und eben da kommen sie, die Antirassismus-Themen, ne? Also Black Power, Black Lives Matters. Ich fand schon auf den Bildern sieht man, oder mir ist aufgefallen, die Haare werden offen getragen inzwischen, also man steht, die stehen anders da, von wegen, hallo, wir sind wer, das ist gut so, wie wir sind, ja, und die Vernetzung war zum Teil, das kommt auf einem späteren Bild, zwischen USA, wo eben Rassismuskämpfe geführt werden, und Brasilien, und da war natürlich die Sprachbarriere dann aber auch, also die haben es da geschafft, in diesen Veranstaltungen das zu überbrücken. Aber sie ist natürlich trotzdem da, ne? Also wer dann nicht in die Sprache des anderen switchen kann, dann ist einfach längerfristig ein Austausch und eine Zusammenarbeit schwierig. Und ganz klar wurde hier das Thema reingetragen, gegen den Genozid an schwarzen Jugendlichen zu kämpfen und auch gegen diese Masseninhaftierungstendenz, die das Land aktuell und schon länger hat. Ja, eins weiter. Da ist eben der internationale Rassismus. Das hier unten ist eine Gruppe aus der Peripherie von Sao Paulo, wenn ich das auf ihrem Rücken richtig entziffert habe, die ordentlich Stimmung gemacht haben. Und hier oben, die kommen, ich glaube, aus den USA links und haben eben sich da in gemeinsame Veranstaltungen eingebracht. Eins weiter. Indigene waren ebenfalls auf dem Weltsozialforum stark vertreten und auch auf dem Weltwasserforum, auf dem ich danach war, in Brasilia übrigens. Man sieht hier oben im Bild die Sonia Guajajara, das ist die Vizekandidatin für die PSOL. Also sie ist als indigene Vertreterin der PSOL an zweiter Stelle gesetzt für die Vorwahlen zur Präsidentschaft. Und es ist so der Ausdruck, wir als oder sie als, sie ist gleichzeitig Vorsitzende der APIB?
PIB.
APIB.
APIB.
Genau. Und es ist dieser Ausdruck, uns ist bewusst, das Ziel ist eigentlich, in politischen Gremien mitzureden und für uns selbst zu sprechen an diesem Ort. Ne? Also von daher, sie wird nicht gewählt werden, das ist relativ klar, aber es ist dieses Signal, wir wollen uns aus Politik nicht rauslassen, wir wollen nicht die anderen über uns entscheiden lassen, sondern wir sind durchaus bereit und haben da durchaus auch was zu sagen. Ja? Okay, eins weiter. Stark vertreten auch Frauen, habe ich jetzt so genannt, also feministische Kämpfe letzten Endes. Es fand an einem Vormittag im Zentrum von Salvador die Weltversammlung der Frauen statt, die dann zu dem Zeitpunkt eben auch schon ganz klar den Mord an Marielle Franco thematisiert hat, gedacht hat, beweint hat, aber auch sozusagen darüber hinaus gekämpft hat. Das war eine sehr lange Veranstaltung, die ging, glaube ich, bis in den Nachmittag rein. Da waren Frauen von den Müttern von der Plaza de Mayo in Argentinien mit dabei. Es waren Vertreterinnen von den Quebraderas de Coco dabei. Es waren indigene Sprecherinnen dabei, es waren schwarze Sprecherinnen dabei. Es waren auch da die Westsahara-Frauen dabei. Da gab es einen kurzen Zwist, weil die wollten gar nicht mehr runter von der Bühne mit ihrem Kampf. So. Also es war ein sehr breit gefächertes Spektrum, was da abgehalten oder stattgefunden hat. Und speziell zu diesem Mord oder dieser Hinrichtung an Marielle wird nachher der Thomas in seinem zweiten Teil nochmal genauer was sagen. Eins weiter, Fabian? Genau. Gut, also ein paar Schlussforderungen habe ich versucht zu ziehen. Das als thematisches Weltsozialforum zum jetzigen politischen Zeitpunkt in Brasilien war diese Zusammenkunft gut und wichtig, weil es einfach auch eine sozusagen Bündelung der Kräfte bedeutet und ein Merken, da ist noch was und da lebt noch was und wir wissen sowieso, wofür und warum wir kämpfen, aber es gibt sozusagen eine Stärke zu sehen, man ist nicht alleine, sondern wir sind viele. Internationalität, habe ich schon gesagt, war sprachlich bedingt und auch wegen dieses momentan sehr fokussierten Blicks auf brasilianische politische und aktivistische Kämpfe nur eingeschränkt möglich. Weitergehende Impulse entsprechend für soziale Bewegungen weltweit gab es nur partiell. Das nächste thematische Weltsozialforum, also das wurde dann am Ende des Weltsozialforums, gab es sozusagen eine Gruppe der Organisatoren, die besprochen hat, wie geht denn überhaupt dieses ganze Thema rund ums Weltsozialforum weiter. Es wird also wieder so ein thematisches Weltsozialforum im November in Mexiko geben, das das Thema Migration zum Inhalt haben wird. Und was natürlich in diesem Wahljahr eben reingespielt hat, eben Lula kam aufs Weltsozialforum, hat eine sehr mitreißende Rede gehalten außerhalb im Stadion und mit fast allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war eben diese Haltung, viele sagen, ich bin nicht einverstanden mit der Politik, die er gemacht hat oder nicht rundum einverstanden, aber nach wie vor ist er die einzige Figur aktuell, die dieses Riesenland und diese vielen Gruppierungen und dieses breite Spektrum sozusagen, der von all denen anerkannt ist und von all denen von daher als Perspektive gesehen hat. Und ganz klar ist die Alternative, was das Wahlszenario angeht, oder die Alternativen gelten als schlimmer. Eins weiter.
Eine schöne Wortschrift haben wir hier übrigens genommen.
Mit?
Alternativen.
Okay. Starke Gruppen waren vertreten, habe ich schon genannt. Also Frauen, Indigene waren zu sehen, traditionelle Gemeinschaften, die Gewerkschaften, die auch eben Jugendarbeit machen, so wie andere auch, MST, MTST waren vorhanden, aber eben insgesamt außerhalb von Lula, wo es ja momentan unklar ist, wie es weitergehen wird, habe ich das Gefühl, es ist noch auf dem Weg sozusagen zu einer einenden Agenda und zu einer einenden Perspektive zu finden. Also es hat sich ja in gewissem Bereich was geschlossen, auch notgedrungen, also in der Linken auf jeden Fall. Aber mal sehen, wie das weitergeht. Und dann habe ich eine Veranstaltung besucht. Es gab natürlich auch viele Treffen, wo sich die internationale Solidarität ausgetauscht hat oder EZ-Organisationen ausgetauscht haben, wie geht es weiter in der Zusammenarbeit mit Brasilien, und was von den NGOs in Brasilien kam, ganz klar, ist die Befürchtung oder ja, also das Gefühl, buh, wir haben jetzt im eigenen Land sehr viel, wir haben es ja gehört, ein Drittel zum Teil die Programme gekürzt, also sozusagen das aktive Geld, was zur Verfügung stand, fällt weg. Und die Tendenz bei uns in Deutschland ist seit Jahren auch so, dass Brasilien gekürzt wird, weil Brasilien nicht das top bedürftige Land ist, wenn man die Länder mit bestimmten Blickwinkeln sozusagen in ein Ranking bringt. Von daher gibt es auch Frust und Lähmung bei Mitarbeitenden. Ich habe so das Gefühl, viele sind auch ausgebrannt durch diesen Prozess jetzt eben Putsch und immer noch eins drauf, ne? Und so gleichzeitig die Anforderungen nicht nachzulassen, dagegen zu kämpfen. Also es sind so beide Seiten. Ich fand, einerseits ist die Stimmung nicht so depressiv, wie wir hier manchmal tendieren zu sagen, boah, alles kaputt, was wir aufgebaut haben, alles ist wieder zurückgefahren worden. Das ist trotzdem eine sehr immer noch eine positiv kämpferische Stimmung da, aber wenn man dann mit einzelnen Leuten sich näher unterhält, merkt man, es einfach natürlich logischerweise auch die andere Seite vorhanden. Und was so aus meiner Reise insgesamt ich mitgenommen habe, war, dass es schon mutmachende Erfolge gibt, derzeit auf nationaler Ebene ganz klar nicht, da ist man momentan machtlos. Auf bundesstaatlicher, municipaler und Gemeindeebene aber schon. Und da habe ich jetzt einfach noch von den anderen Stationen so 2-3 Splitter rausgepickt. Fabian, machst noch mal eins weiter. Ah, ein wildes Bild. Okay. Ja, ja, gut. In Manaus habe ich die Universität eine Gruppe besucht, die dort mit Sozialkartografie in den überwiegend indigen geprägten Comunidades rund um die Stadt Manaus arbeiten, mit denen also in sehr langwierigen Prozessen Kartenmaterial entwickeln und dadurch diesen Gruppierungen auch eine Sichtbarkeit geben. Und letzten Endes ist es auch ein Bildungsprozess, wurde mir klar, also wo einfach Leute lernen, was ist GPS, wie sieht so eine Karte aus, und dann hinterher wahrnehmen, okay, ich kann jetzt jedem zeigen, ich bin da, ich habe das Recht, da zu sein, das ist mein, ja, so. Also solche Aspekte hatte dieser Besuch in Manaus. Eins weiter, neben indigenen Bildungsformaten, die ich dort gesehen habe. Wieso sind die Bilder nicht da? Ein Okay. Nee, okay, dann hat es das irgendwie nicht eingebaut.
Aber vielleicht eine andere Version sehen? Die ein bisschen größer werden.
Ah.
Ah, nee, aber das ist hier bei 12 auch jemand zu.
Okay.
Nee, sorry.
Gut. Na, machen wir es ohne Bilder zu Ende. Gut. Positiv war für mich die Feststellung, dass ich wahrgenommen habe, dass die indigenen Frauen stark sind. Also ich habe in Manaus eine Indigene kennengelernt, die für eine sehr kleine Gruppe gesprochen hat. Aber mich hat unglaublich beeindruckt, wie diese Frauen hinstehen und ihre Gruppe vertreten, ihren Kampf vertreten. Also wir haben zum Beispiel, was ja für Brasilien nicht unüblich ist, irgendwie WhatsApp-Kontakt getauscht irgendwann, dass man sich ein Bild hin und her schicken kann oder irgendwas. Und diese Frau hat auf ihrem WhatsApp-Account, wo manche Leute ja Bildchen oder Blümchen oder sonst was, die Menschenrechtscharta stehen, ja, wo ich so gedacht habe, wow, ja, irgendwie. Sie ist sozusagen Sprecherin für ihre Comunidad, also für ihr kleines Dorf, wenn man so will. Und es gab eben aus dem Umfeld von Manaus auch da natürlich immer wieder Druck von Unternehmen, die dann irgendwann entdecken, oh, da ist Gelände, das wäre jetzt für uns super, zu expandieren oder irgendwie da noch eine Lagerhalle oder irgendwas hinzubauen. Und sozusagen die ersten Fundamente waren schon gegossen, das war eine Transportfirma. Und sie ist, hatte den Kontakt zur Uni und zu den Sozialkartografen, hat sich da sozusagen erstmal Beratung geholt, was kann ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, hat Anzeige erstattet beim Ministerio Público und ist bis nach Brasilia vorgedrungen, um sich dagegen zu wehren und hat diesen Kampf, also diesen kleinen Kampf gewonnen. Ja? Also die mussten abziehen, die hatten keine Genehmigung, keine Berechtigung und sie hat also an der Stelle einen Sieg errungen. Ich dachte, ja, es ist eben so in kleinen Schritten toll zu sehen, dass Leute gestärkt werden können und dass da schon was passiert. Ein anderes Beispiel war auf dem Weltwasserforum die Alessandra Munduruku, so eine kleine Person von den Munduruku vom Tapajós, die da eben ja ihr Territorium selbst demarkiert haben, weil der Staat dem nicht nachkommt, also selbst vermessen haben, selbst Grenzen und Blöcke und Außengrenzen gesetzt haben und jetzt auch sozusagen im nächsten Schritt sagen, wir werden diese Grenzen auch verteidigen nach außen. Also das ist unser Territorium, das nimmt uns niemand weg. Und die steht auch so da, dass du denkst, okay, also an der kommt es auch nicht vorbei, so ohne weiteres, ja, tatsächlich. So klein wie sie ist, aber unglaublich, ja. Und ja, die dritte ist Sonia Guajajara, an die bin ich nicht so nah rangekommen, aber eben die, sie ist diejenige, die sozusagen die international und die national wahrscheinlich zentralste und bekannteste Frau und Indigene ist. Und ich habe auch nachgefragt, wie ist es denn so von der Entwicklung her, weil ich kenne mich nicht so gut aus mit indigenen Kulturen, aber für mich ist es neu, dass die Frauen diejenigen sind, die vorne stehen und das vertreten. Die Frau in Manaus sagte, die Alice sagte, naja, das hat sich so in den letzten 10 Jahren gewandelt, dass also aus den Ethnien heraus oder aus den Gruppen heraus die Frauen auch bestimmt werden als Sprecherinnen und ja, noch eins weiter. Ich glaube, wir kommen zum Schluss. Noch ein kleines Beispiel. Ich war ganz am Schluss noch im Norden von Minas Gerais bei einer Gruppe von Trockenblumenpflückerinnen. Eine Gruppe, die wir in unserem Jahr, wo wir über die traditionellen Völker und Gemeinschaften gesprochen haben, auch mit bearbeitet haben. Also dort ist es so, dass eben die ganze breite Gruppe der Landarbeiterinnen sich durch Spezifizierung sozusagen einen Namen gibt und auch eine neue Identität letzten Endes damit gibt. Und diese Trockenblumenpflückerinnen, sie ist also eine Gruppe, die von Landwirtschaft leben, im Cerrado, in einem Gebiet, wo entsprechend auch viele Einflüsse inzwischen von außen eindringen, die ja, entdecken, dass das ein oder andere da interessant wird. In dem Fall interessant wäre, in dem Fall ist es so, dass ein Gestein dort vorhanden ist in dem Gebiet, wo, also wir nennen das immer Bergbaufirmen, ich finde das keine glückliche Übersetzung, die sind an dem Stein interessiert, also das ist so eine Art Steinbruchaktivität, was da passiert. Also es gibt eine Organisation, von der man nicht mehr genau wie sie weiß, ein Unternehmen, von dem man nicht genau weiß, wie es heißt, weil die ständig den Namen wechseln und wieder an den nächsten Ort ziehen, die dort mit Sprengungen, also mit Dynamit in dem Gelände mal eben Probesteine entnommen haben. Die brauchen da keine Genehmigung für, die brauchen keine, müssen nichts bezahlen dafür, müssen sich von niemandem, sondern das macht man mal eben so und keiner kann ihnen was. Und der Cerrado ist ein sehr sensibles Gelände, was Wassermanagement angeht und mit dieser Dynamitsprengung ist einfach eine Stelle verändert worden, wodurch sozusagen ein Strang einer Quelle, die dieses gesamte Gelände, in dem die Gruppe lebt, mit Wasser speist, schon versiegt ist. Und jetzt sind die natürlich super alarmiert und haben das Gefühl, Moment, wir müssen da sofort die Sperre hochheben, dass die da nicht weiter eindringen dürfen in unser Gelände. Und was sehr positiv ist, dort vor Ort arbeitet HEX sehr lange, das sind die evangelischen Kirchen der Schweiz mit Projektarbeit und die haben Kontakte geknüpft zur FAO in Rom und auf FAO-Ebene gibt es ein Label für ziemlich viele Dinge, aber ein Label für GIAS, das steht ausgeschrieben für sensible oder bedrohte Agro-Systeme, Ich müsste den, die Ausschreibung, wie ist das ausgeschrieben? Global Important Agricultural Heritage System. Also ein von weltweiter Bedeutung, ein Agrikultur, eine Agrarform, die sozusagen geschichtlich bedingt ist. Die sind schon lange in der Region, und die aber vom Aussterben bedroht ist. Und mit diesem Label, für das sich diese Gemeinschaft dort aktuell bewirbt bei der FAO, das ist ein sehr ausführlicher und sehr komplexer Prozess. Dadurch schaffen sie es, sozusagen sich eine positive Agenda zu setzen in ihrem Kampf um Land und schaffen es auf der kommunalen Ebene oder auf der Munizipebene oder auch auf der bundesstaatlichen Ebene mit Streiter für ihren Anspruch auf dieses Land, auf dem sie leben, zu finden. Weil auf einmal klar ist, okay, wenn da FAO und wenn da Tourismus käme, weil wir auf einmal internationale Bekanntheit höher, und da müssen wir uns jetzt schon dazu verhalten, wir kriegen auch dieses Label nur, wenn die Unterstützung da ist von der kommunalen Ebene für diesen Kampf. Und es gibt in Diamantina, also ihr kennt dieses Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe, so aus dem architektonischen Bereich. Und das ist sozusagen jetzt auf eine Agrargruppe hin gedacht, sozusagen eine Parallelform. Von daher, also das ist so ein Strang, wo Advocacy-Arbeit mit solchen kleinen Hebeln, also da geht momentan Forschung rein, und das muss alles von vielen Seiten beleuchtet werden. Das ist kein einfacher Prozess, aber ich fand es trotzdem interessant und auch einen sozusagen der Lichtpunkte, wo ich denke, ja, da schaffen Leute gemeinsam sozusagen voranzugehen und positiv was voranzubringen. Okay, leider ohne Bilder. Ich glaube damit, die habe ich ausgelassen. Schutz Cerrado habe ich auch wahrgenommen, war auf dem Wasserforum. Also viele Organisationen, CPT und andere haben sich, FIAN und alle möglichen haben sich zusammengetan und eine große Cerrado-Schutzkampagne gemacht. Und ich dachte vielleicht, oder war einer der Gedanken, vielleicht wäre das was, wo wir bei Cobra mal uns drauf fokussieren könnten in Zukunft. Aber das ist noch Zukunftsmusik und nur so eine Idee. Gut, das war es von meiner Seite. Jetzt würde ich den Thomas bitten.
Das Systematische hat Uta dargestellt. Jetzt kommen so ein paar Flashes eher. So. Also es geht nicht mehr um Systematisch, sondern ein paar, zwei, drei Aspekte, die wichtig sind. Also mit einer Gruppe von Teilnehmerinnen am Forum haben wir an einem Tag 4 Besetzungen in Salvador besucht. Diese kleine Tour ist von der Rosa Luxemburg organisiert worden, Rosa Luxemburg Stiftung organisiert worden mit ihrem Partner MSTB. Das ist eine Bewegung, eine lokale Bewegung, nicht Teil des MST ist, sondern eine lokale regionale Bewegung in Salvador, die zahlreiche Landbesetzungen in Salvador und rund um Salvador organisiert hat. Hier sieht man eine, das ist eine kleine Eskader, man weiß nicht, ob man viel erkennen kann da. Also da hinten müsste man auch MSTB, dieser Schild, erkennen können. Und jetzt das nächste Bild. Dann waren wir auf einer zweiten Besetzung, die ist gerade geräumt worden während des Sozialforums in der Nacht. Das heißt, die Konflikte gehen weiter, und das irgendwie flashmäßig jetzt auch wichtig wahrzunehmende, die ist geräumt worden von der Landesregierung. Das war eine Besetzung auf einem Gelände, was der unter dem Jurisdiktion der Landesregierung steht, also einer Landesregierung, die von einem PT-Gouverneur geleitet wird, ein Bündnis von PT, PSDB, PCDUB und DEM. Also man sieht dann auch sozusagen, dass diese Konflikte von verschiedenen Bewegungen, also hier durchaus eine Bewegung, die in Konflikt liegt mit einer PT geführten Landesregierung, dass die auch während des Forums virulent waren. Und für mich war es nochmal interessant, auch in den Diskussionen zu sehen, ich glaube, MSTB Ruth hat auch darauf hingewiesen, ist auch ein Beispiel dafür, für die Vielfalt der sozialen Bewegungen in Brasilien, die sich auch nicht mehr unter ein Dach so leicht zusammenfassen und die auch durchaus sozusagen in vielen Widersprüchen auch sich zurechtfinden müssen. Also ich glaube, dass es für uns wichtig ist, diese Vielfalt in der Zukunft mehr wahrzunehmen, auch zum Beispiel, dass es eben nicht alles MST ist. Also wir haben jetzt gerade gelernt, mit Bulos und MTST mehr wahrzunehmen, aber auch solche lokalen, regionalen Bewegungen sind, glaube ich, wichtig und werden, glaube ich, auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen, haben aber das Problem, sich in eine nationale einigende Agenda, was Uta gerade sagte, zusammenzuschließen. Also es ist viel bleibt regional, lokal. Das nächste Bild. Das ist mitten während des Forums kam die Nachricht vom Tod, vom Mord an Marielle. Das hatte natürlich einen unglaublichen Impact, Einfluss auf die Stimmung, auf die Lage. Ich war am Abend, saßen wir mit vielen Leuten irgendwie am großen Tisch. Eigentlich war eine ganz gute Stimmung und plötzlich kam übers Internet die Nachricht vom Tod. Es war so 11 Uhr abends, zwischen 10 und 11 Uhr abends, nachts, ne. Stimmung kippt um. Ich saß also schon neben einer Frau aus Rio de Janeiro, von der Fasi, die Marielle persönlich kannte, und dann brach alles in Tränen aus. Also das muss man sich auch so vorstellen, dass das sozusagen ein ganz starker persönlicher Impact ist. Ich glaube aber, das ist auch wieder positiv, dass es eine unglaublich Reaktion gab. In Rio können auch vielleicht hinterher noch andere, die hier sind, Camilla und Anna was dazu sagen, ne? Es gab eine eigentlich beeindruckende Reaktion im Land, ne? Also das hatte auch, man soll diesen Mord nicht relativieren, aber es hat natürlich auch, diese Reaktion ist auch ein positives Signal irgendwo, dass man die Gesellschaft auch sowas nicht einfach hinnehmen kann und will. Das nächste. Und jetzt ich sagen, was diese ein bisschen zwei, drei Bemerkungen machen zur politischen Bedeutung des Mords an Marielle. Die Elemente jetzt sind nicht wirklich total neu, aber sie sind vielleicht erlangen eine neue Sichtbarkeit und neue Brisanz in Brasilien in diesem Augenblick. Das eine ist, ich glaube, dass mit dem Mord an Marielle ist eine Grenze überschritten worden. Es gibt politische Morde, wir haben das alles gehört, Gewalt auf dem Lande. Das ist insofern nicht neu, aber dass eine populäre Abgeordnete in einer Metropole ermordet worden ist, das ist in der letzten Zeit eigentlich nicht passiert in Brasilien und ist damit also sozusagen eine neue Dimension. Der Mord war auch, das ist völlig klar, war eine sehr gut geplante Tat. Es war kein irgendwie, was weiß ich, Reflex auf irgendwas, ne, sondern es war eine für brasilianische Verhältnisse auch außergewöhnlich gut geplante Tat. Also so in Details, dass der Mord genau an einer Stelle ausgeübt worden ist, wo es keine Kameras gab. Also man später im Fernsehen konnte man sehen, wie Verfolgung aufgenommen wird an dem Ort, wo die Versammlung war. Ne? Aber der Mord selbst besteht an einer Stelle, wo keine Kamera war. Also solche Details, ne, zeigen, dass das also eine sehr organisierte Aktion war. Das Zweite ist natürlich ein Signal, eine Drohung an alle Marielles, an alle, die sich in einer Art und Weise wie Marielle organisieren, kämpfen, einsetzen. Ne? Marielle steht für vieles, ne? Für den Kampf für Menschenrechte, für den Kampf von schwarzen Frauen, für die Anerkennung von sexueller Diversität als lesbische Frau. Also ich glaube, dass dieser so kaltblütig ausgeführte Mord ist auch ein Signal an alle, die sich in diesen Kämpfen organisieren, eine Drohung für alle die. Und politisch, glaube ich, ganz wichtig in dem Kontext von Rio, die Rückkehr der Militärs in das Zentrum der Politik. Das ist, glaube ich, auch diese Element der politischen Situation. Der Mord ist passiert kurz nach dem Beginn der Militärintervention in Rio de Janeiro. Und ich glaube, das Zitat ist signifikant für neue Töne in der brasilianischen Politik. Das stammt von einem gewissen Thema, dem Präsidenten Brasiliens, Precisamos Acabar. Also ich könnte es ja lesen, ich übersetze jetzt auf Deutsch. Wir müssen mit diesem Vorurteil aufräumen, dass die Streitkräfte nichts machen können. Das hat er gesagt bei der Begründung der Militärintervention. Die Militärintervention, okay, bringen wir vielleicht das nächste Bild, dann sage ich das, ist, was gucken. Ja, da ist es, also die zur Gemengelage in Rio ist, das ist die Militärintervention ein Element. Wir haben das nächste, das ist die Macht der Drogenhandels. Ungebrochen ist es, dass dieses Konzept, was da mal da war, die Macht des Drogenhandels einzuschränken, kann man sich darüber streiten. Also diese UPPs, diese Polizeieinheiten in den Favelas, eine Befriedungspolizei, in Anführungszeichen, ist im Augenblick gescheitert. Das ist wieder so, wie es früher auch schon mal in Rio war. Wir haben eine Polizei mit einer unglaublich hohen Mordrate, eine Polizei, die unglaublich viel Menschen umbringt. Und wir haben die Macht der Milizen. Das alles ist eine Gemengelage. Die Frage der Milizen ist mit dem Mord an Marielle wieder in den Blickpunkt gerückt. Viele vermuten, dass die Spur in die Milizen reinführt, also in paramilitärisch organisierte Gruppen, die in verschiedenen Teilen von Rios die eine parallele Macht ausüben. Und das Problem ist, dass alle diese drei Fokusse der Illegalität, der Parallelmacht miteinander verwoben sind. Nicht sozusagen voneinander getrennt sind. Es ist auch nicht genau auszumachen. Jetzt mal am Anfang, als die Diskussion um die Milizen vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal so hochkochte, war bei vielen das Bild, dass die Milizen sind eine Antwort von Ex-Polizisten, auch aktiven Polizisten gegen den Drogenhandel, eine Konkurrenzorganisation zum Drogenhandel. Heute ist man sich ziemlich sicher, dass viele Teile der Milizen in den Drogenhandel verwoben sind, selbst Teil des Drogenhandels geworden sind und immer wieder auch natürlich mit der Polizei verbunden sind. In dieser Situation, einer unübersichtlichen und schwierigen Gemengelage, gibt es die Militärintervention, die aber sind sich auch alle, die meisten kritischen Analysten einig, die jetzt überhaupt keine Antwort wirklich auf diese schwierige Lage ist, sondern nur ein weiteres komplizierendes Element, weil sie gar nicht motiviert worden ist durch eine Sorge um die Sicherheit. Also verschiedene Bundesstaaten, Ceará zum Beispiel, Alagoas, haben deutlich mehr Gewaltraten, Mordraten pro 100.000 Einwohner. Es gab auch keine Explosion von Gewalt in den letzten Monaten. Also man hat dann so spektakuläre Bilder vom Karneval gesehen, von Arrastões in der Presse. Wenn man hinterher auf die Zahlen guckte, war das nicht so besonders signifikant. Und es gab schon Zeiten in Rio, in denen die Gewalt Indikatoren größer waren als heute. Man ist sich eigentlich davon einig, dass das Thema aus politischen Gründen diese Intervention angeordnet hat. Sie lenkt ab von seiner politischen Reformagenda, lenkt den Blickpunkt auf Fragen von politischer innerer Sicherheit, reagiert damit auch auf Bolsonaro, der die Debatte sehr stark auf die Frage von Sicherheit polarisiert in Brasilien. Es können während dieser Zeit, bis die Militärintervention gibt, bis im Augenblick, bis Ende des Jahres, keine Gesetze verabschiedet werden, die die Verfassung betreffen. Das heißt, damit ist die Frage der Reform der Previdência erstmal von der Rentenreform erstmal von der politischen Tagesordnung, ohne dass das sozusagen als Niederlage von Thema verbucht werden muss, sondern als Konsequenz des Eingreifens hier in Rio de Janeiro. Das heißt, hat also verschiedene Aspekte dieser Militärintervention und wahrscheinlich weniger den Aspekt, dass es irgendwie eine nachvollziehende Antwort ist auf eine eskalierende Gewaltsituation. Das nächste Bild, glaube ich, ist schon das letzte. Jetzt, ja, das, man muss sich eben daran gewöhnen, dass man mehr Militärs sieht. Das ist, der Netto wird mit 2 T geschrieben, das ist, glaube ich, ein Tippfehler. Ja, das ist der Kommandeur der Militärintervention, Walter Braga Netto, also die mit dem zuständigen Minister Jungmann, war schon mal für Agrarreform auch Minister, ne, jetzt ist er der für die ganzen Streitkräfte zuständig und innere Sicherheit. Und das Zitat ist, glaube ich, auch eines der wichtigen, ganz wichtigen Zitaten der letzten Monate in Brasilien. Walter Braga Netto sagt, Rio de Janeiro ist jetzt das Laboratorium für Brasilien, bezogen auf die Militärintervention. Ein Laboratorium zu Brasilien, dann haben auch schon drauf Leute von den Aktivisten darauf geantwortet, wenn das ein Laboratorium sind, wieder an die Ratten, die Versuchsratten eigentlich, die Bewohner, ne? Es wird sich ausbreiten auf den Rest Brasiliens. Ob es sich auf den Rest von Brasilien ausrechnen und was wir dann machen werden, das kann ich nicht beantworten. Das muss die Regierung beantworten, weil er lädt es gleich sozusagen nah daran zu denken. Ein Laboratorium testet und dann wird das Ganze ausgeweitet. Ich glaube, das ist eine wichtige sozusagen Aspekt der augenblicklichen politischen Situation in Brasilien, diese Rückkehr der Militärs in das Zentrum der Politik. Und jetzt kommt doch noch eine und letztes Bild. Die Chacina de Salgueiro, daran erinnert, ist letztes Jahr im November passiert. In einem Stadtteil von São Gonçalo, der anderen Seite, also nicht das Salgueiro in Rio, in São Gonçalo. Da sind 7 Menschen umgebracht worden in einer gemeinsamen Aktion von Polizei und Militär. Und das ist politisch wichtig, weil da ist auch, das ist schon gestern oder vorgestern erwähnt worden, eine Gesetzesänderung, dass jetzt Militärangehörige nicht mehr von zivilen Gerichten angeklagt werden und verurteilt werden dürfen. Und das war der erste Fall in Salgueiro. 7 Menschen sind umgebracht worden, schwarze Jugendliche in der Mehrzahl, angeblich in Konsequenz dieser Aktion, einer bewaffneten Konfrontation. Hinterher musste sowohl die Polizei wie das Militär zurückrudern und zugeben, dass es überhaupt keine bewaffnete Konfrontation gab. Und die meisten Menschen, die dort Leichen gefunden worden sind, waren in den Rücken geschossen. Bis heute ist die Untersuchung überhaupt nicht vorangekommen. Damals hat das Militär gesagt, wir werden das untersuchen, ohne Ergebnisse und keine Zugriffsmöglichkeiten mehr einer zivilen Justiz. Das erste Beispiel dafür, für Konsequenzen von Änderungen, die unter der Regierung Thema stattfinden. Und dieses Mal jetzt im Bereich nicht von Landkonflikten, sondern einfach von sogenannter öffentlicher Sicherheit und Eskalation von Gewalt in Brasilien. Das waren so die kleinen Flashs, die ich nochmal zusätzlich hier reinbringen wollte in so eine Debatte, eben weil auch dieser Mord an Marielle mitten in das Sozialforum gefallen ist und die Situation Brasiliens da massiv reingebracht hat, auch in unsere Debatten während des Sozialforums. Vielen Dank.